Wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Das Vorlesen hatte den Grund, jetzt ist es auf der CD drauf, nur wegen dem. Weil die Einleitung ja nicht auf der CD ist, aber jetzt durch das, dass es die Predigt ist, ist drauf, dann hat man ein bisschen den Zusammenhang. Sonst könnte man sagen, der wiederholt sich oft. Also die Wiederholung hatte diesen Sinn. Es geht heute um die Gerechtigkeit Gottes, die wir in 1. Johannes 3 finden können, weil hier uns klar gemacht wird erstmal die Sünde und dann, was ist der Anstoß der Juden? Und hier wird das Beispiel des Kain gebracht. Wer sich noch erinnern kann, Kain und Abel, die Werke des Kains waren was? Sie waren böse, während die Werke des Abels gerecht waren. Also nicht gut, das hätte man ja denken können, das Gegenteil von böse ist gut, sie waren gerecht. Und dann war ja die Frage, was hat die Werke des Abels gerecht gemacht? Waren das die Werke, also war das das Opfer, das er gebracht hat, das Gerechtigkeit hervorgebracht hat? Also Kain hat ja die Früchte des Feldes gebracht und Abel hat ein Lamm gebracht. Und jetzt gibt es sehr viele Ausleger, die sagen, das Opfer war entscheidend. Das kann nicht sein. Was hat ihn gerecht gemacht, den Abel? Der Glaube. Man sieht es in Hebräer. Hebräer 11, wo es um den Glaube geht, die Glaubenszeugnisse. Das Opfer Abels war gerecht, weil es aus Glauben gebracht wurde. Also nicht das Opfer war entscheidend, sondern die Gerechtigkeit, die aber von wem kommt? Von Gott. Das war nicht die Gerechtigkeit Abels, die sich hier wiedergespiegelt hat. Hätte man ja sagen können, ja, dann hat Abel ja Gerechtigkeit geschaffen, hat er nicht. Die Gerechtigkeit kam von Gott, nämlich aus der Beziehung zu Gott. Und wenn gesehen, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören, und was war das Werk des Teufels? Dort im Garten Eden. Was hat er zerstört? Vertrauen? Was hat er zerstört? Die Beziehung zu Gott hat er zerstört. Das heißt, der Mensch, der an Gott gekoppelt war, hatte Leben. Und was hat der Satan zerstört? Er hat die Beziehung zu Gott zerstört. Und was war die Folge davon? Der Tod. Also nicht Gott muss töten, sondern wenn du losgelöst von Gott bist, bist du tot. Weil du Leben selber in dir nicht hast. Und was hat er getan, der Adam und die Eva, dass sie wieder mit Gott in Verbindung kamen? Was haben sie getan? Also sie haben versucht, Feigenblätter, klar, man sieht man nicht, dass es so schlimm um sie steht, kann man versuchen, irgendwas zu machen. Für die Verbindung hat Gott gesorgt, nicht der Mensch. Der Mensch hat sich losgelöst aus der Verbindung, aus der Beziehung, aber wer hat die Beziehung wieder aufgenommen? Und auf welcher Basis hat er sie aufgenommen? Wer hat begleitet? Wer hat das Kleid der Gerechtigkeit gegeben? Es war Gott, wenn man es jetzt überträgt aufs Geistige. Gott baut die Verbindung wieder auf. Und um das soll es gehen, wenn wir hier jetzt auch sehen, das hat er alles so in den ersten zweieinhalb Kapitel ausgelegt. Und jetzt geht's mit einem Vers weiter, der eigentlich überrascht. Verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Nachdem er das aufgeklärt hat mit Jesus, dass Jesus das Opfer ist, dass die Gerechtigkeit aus Glauben kommt, dass Jesus die Gerechtigkeit ist, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Welche Welt hasst dieses Evangelium? Die Selbstgerechten. Alle, die nicht gläubig sind, bin ich mir nicht ganz so sicher, denen ist es egal, komischerweise. Wer stört sich an Jesus hauptsächlich? Die fromme Welt, und hier geht's nochmal um eine ganz spezielle fromme Welt, die damals die Christen verfolgten. Wer hat denn die Christenmeister gehasst? Waren das die Römer? Das waren die Juden, genau. Um die geht's. Verwundert euch nicht, wenn er die Botschaft bringt, dass Jesus die Gerechtigkeit ist und dass nur er in uns die Gerechtigkeit wirkt, dann habt ihr es mit der frommen Welt, also mit den Juden zu tun, und auch in der Christenheit stößt es auf Ablehnung. Ich habe da gerade so einen Kanal, Stärkung für Überwinder, ich finde den hochspannend, weil der immer von einem Zuckerevangelium predigt, wenn Jesus und der Glaube das allein ist, das kann es nicht sein, sondern nachdem du gläubig bist, musst du Bedingungen erfüllen, dass dieser Glaube, dass diese Rettung auch vollendet wird. Sie nennen das Ganze der Prozess der Rettung. Ein spannender Begriff. Das höre ich an, weil es spannend ist. Ja? Damit ich euch sagen kann, hört es euch nicht an. Es lohnt sich nicht. Ja. Aber hier wird auf etwas aufgebaut. Hier wird einfach gesagt, Jesus allein, das kann es nicht sein. Das muss auch was vom Teil des Menschen sein, sonst klappt die Rettung nicht. Sonst geht's nicht. Und hier zu verstehen, ja, die Gerechtigkeit, auf was baut die? Und im Letzten baut sie drauf, das ist ein Prozess, also Jesus, klar, das ist der Einzige, der dich in den Himmel bringt, und dann kommt das große Aber. Wenn du nicht das machst und wenn du dich nicht so verhältst und wenn das nicht in deinem Leben passiert, dann gehst du verloren. An wem liegt's jetzt wirklich? An welcher Gerechtigkeit liegt's wirklich? An dem Aber, und wer weiß, dass das so ist, ich sag das mal so, Jesus ist der einzige Weg in den Himmel, aber, und damit ist der erste Satz weg, du kannst den streichen. Der zweite zählt jetzt, das was jetzt kommt, ist entscheidend, aber du musst dich dementsprechend verhalten, dass die Rettung wirkt. Was bleibt gedanklich? Ich muss, dass es wirkt. Der erste Teil ist weg. Das heißt, in solchen Sätzen, wenn ein Aber kommt, dann ist der erste Teil des Satzes weg. Dein Essen hat super geschmeckt. Da wartet jeder drauf. Weil das Aber kommt und jetzt sage ich aber, mit der Salzmenge können wir noch dran, da könnte man noch dran arbeiten. Was bleibt? Das Essen war versalzen. Sage ich das Gleiche. Dein Essen war super, mit dem Salz war es nicht ganz so. Komplett anders. Nur das Wörtchen aber streicht. Mache ich einen Punkt und sage einen zweiten Satz, hat es nicht den gleichen Effekt. Von daher, er bringt es aber so bewusst. Rettung in Jesus, ja, aber. Und damit ist die Rettung in Jesus gestrichen. Die hast du gedanklich nicht mehr. Sondern jetzt kommt's auf das an, was du machst, wie du dich verhältst, dass die Rettung als Prozess dann wirkt und dass du dann letztendlich durch deine Heiligung, durch deine Bemühe, durch deinen Gehorsam in den Himmel kommst. Kann man so denken, aber das bringt den Streit. Verwundert euch nicht, wenn euch die Welt hasst, weil sie ein Problem haben, wenn man sagt, Jesus ist die Rettung und die Gerechtigkeit Gottes ist Jesus. Die kann ich nicht erwirken im Nachgang, sondern Jesus spricht mich gerecht. Und ich werde zu was gemacht? Zur Gerechtigkeit. Nicht nur sie, ich habe sie, ich werde zur Gerechtigkeit gemacht. Ich bin das vor Gott. Und das ist der Unterschied. Aber deswegen ist auch der große Streit in der Christenheit. Er entbrennt sich an Jesus. Verwundert euch nicht, wenn ihr das Evangelium verkündigt, dass ihr auf Widerstand stoßt. Das ist ein normaler Fakt. Ihr dürft damit rechnen. Und jetzt kommt etwas, was beweist, dass es bei uns nicht so ist. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Und wenn man diese Verse kennt, wir aber Probleme mit unserem Bruder haben und uns trennet, wer sich noch erinnern kann, wie sind unsere Brüder damals gegangen? Als es um das tausendjährige Reich ging. Mir liebet euch alle. Aber, und dann kommt das Aber, weil das ja steht, wenn sie
wenn sie nicht lieben, bleiben sie im Tod, also können sie ja gar nicht anders, als zu sagen, dass sie uns lieben. Geht ja nicht anders, weil sonst würden sie ja sagen, wir lieben euch nicht, wir haben ein Problem mit euch, wir müssen uns trennen. Was steht denn hier? Ja, der bleibt im Tod, das geht nicht. Also, ich liebe euch alle, das ist auch schön, da freue ich mich drüber, weil sonst wäre ich im Tod. Aber die Bruderliebe ist eine Folge. Das ist nicht Bedingung. Aber es wird zur Bedingung gemacht, gedanklich. Wenn ich den Bruder liebe, ist es die Folge dessen, dass ich die Liebe Jesu verstehe. Es ist nicht Bedingung. Nur wenn die Bruderliebe nicht da ist, dann habe ich einen Zustand, der nennt sich Tod. Aber nicht, jetzt strenge ich mich an, meinen Bruder zu lieben, wird das Problem lösen. Das Problem löst Jesus. Sein Verständnis oder das Verständnis, mein Verständnis für Jesus löst das Problem, aber nicht, dass ich jetzt mich anstrenge, den Bruder zu lieben. Mir drehen das gern rum. Wir kommen nachher noch drauf, dass dieses Rumdrehen, dieses verkrampft sein wird und dass man sich dann selber betrügt, weil etwas nicht in uns ist, das man dann aber vorgeben müsse, als ob es in uns wäre. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Oh. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Also es heißt, wenn ich meinen Bruder hasse, dann bin ich ein Mörder. Ich habe noch nichts getan. Das ist alles etwas, das sich in mir abspielt, das nach außen auch gar nicht sichtbar wird. Das nur in Extremsituationen vielleicht mal aufblitzt. Aber ansonsten, solange wir uns sonntags von 10 bis 11:30 treffen, wird niemand wirklich wissen, was in uns vorgeht. Die 1,5 Stunden kriegen wir rum mit fromm sein, mit Anstand und Würde. Genau, das schaffen wir. Aber ab 12 wird es dann kritisch. Deswegen müssen wir auch gucken, dass wir zum Mittagessen kommen, dass es nicht zu lang dauert. Es ist etwas, das in uns ist, der Hass. Aber das ist etwas, wenn man Gott nicht in der Form versteht, wie er ist. Das ist jetzt aber meine Überzeugung dazu. Wer die Liebe Gottes nicht versteht in seiner Tiefe, der kann die Liebe zum Bruder nicht haben. Es wird immer ein Krampf sein. Aber die Liebe zu Gott verändert die Liebe zu meinem Bruder, mein Verhältnis zum Bruder. Die Beziehung zu Gott ist das Entscheidende. Und alles, was wir dann nach außen leben, ist Folge der Beziehung zu Gott. Und die Liebe des Bruders ist hier nur ein Ausdruck dessen, dass etwas in mir sich verändert haben sollte. Ich kann das natürlich, wie gesagt, die 1,5 Stunden schaffe ich das, freundlich zu sein. Aber die, wo mit mir länger zusammen sind, die wissen dann, was wirklich in mir ist. Das ist auch das Problem mit Kindern, wenn sie kleiner sind. Die haben manchmal so eine offene Art, Dinge anzusprechen, wo man sagt, jetzt bist du aber ruhig. Man will das nicht hören, was die einem so sagen. Von daher, die wissen, was dann wirklich ist, wenn die fromme Fassade fällt, was bleibt dann noch übrig von uns? Wie sind wir, wenn uns keiner sieht? Und das geht's. Und jetzt kommt etwas, daran haben wir die Liebe erkannt. Die Liebe von wem? Dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Das heißt, hier geht's um dieses Erkennen, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Und ich hatte vor kurzem ein Gespräch, da ging's auch um die Liebe, die universelle Liebe, das war hochinteressant, und die Schöpfung sei eine Explosion der Liebe gewesen. Also so wird es dann betitelt. Wir sind dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen und haben ja auch gesagt, Explosion der Liebe hört sich ja schon mal gut an. Also alles, das ist Liebe und so weiter. Aber wenn es keine Person und keine Beziehung gibt, dann gibt es auch keine Liebe. Liebe ohne Gegenüber, also nur einfach Liebe per se da zu sein, macht keinen Sinn. Und mal drüber nachdenken. Ich liebe alle, aber es ist niemand da, den ich lieben kann, der zurückliebt, also einfach in die Beziehung geht, dann ist es zwar wunderschön gesagt, aber es ist eine sinnfreie Sache. Und hier zeigt sich, dass die Liebe Person wurde. Daran haben wir die Liebe erkannt. Ah, da ist jemand. Und der zeigt jetzt, dass er liebt. Und wie? Dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Ein Universum lebt nicht. Und ein Universum kann das Leben für dich nicht hingeben. Schließt sich aus. Aber hier ist jemand, eine Person, der sein Leben hingegeben hat, der bereit war, für uns zu sterben. Der bereit war, das aufzugeben, was wir suchen, nämlich Leben, auf das wir es bekommen. Er war bereit, das hinzugeben, damit wir das erhalten, was er hingegeben hat. Und auf der Basis sollen wir jetzt leben. Was jetzt kommt, ist nur noch Folge. Dieses Verständnis der Liebe Gottes ist das Entscheidende. Zu verstehen, Gott liebt. Und weil er Liebe ist, braucht er keinen Grund in uns, um uns zu lieben. Es geht alles von ihm aus. Wenn er einen Grund in uns suchen müsste, damit er uns lieben könnte, dann wird's ganz, ganz schlimm um uns stehen. Er liebt, weil er Liebe ist und weil er der Grund für die Liebe ist. Er selber schließt den Kreis der Liebe. Und er hat uns nicht geschaffen, damit er uns lieben kann. Also nicht seine Liebe hat begonnen, weil er uns geschaffen hat. So, er braucht jemanden, den er lieben kann, also schafft er den Menschen und jetzt hat er ihn gegenüber, jetzt geht's los. Er hat uns geschaffen, weil er liebt. Der Grund unseres Daseins ist seine Liebe. Weil er liebt, hat er uns geschaffen, nicht um uns zu lieben. Weil er liebt. Und damit entlastet er den Menschen komplett. Der Mensch hat keine Bedingung in sich, damit Gott ihn lieben kann. Gott liebt ihn, weil er Liebe ist. Und dieses Verständnis für Gott und für seine Liebe verändert. Diese Liebe ist bedingungslos. Welche Liebe braucht Gott, damit er lieben kann? Welche Voraussetzung braucht er? Keine. Er ist Liebe und damit braucht er keine Voraussetzung, keine Bedingung, um zu lieben. Und damit ist die Liebe bedingungslos. Sie kann nicht anders sein. Aber sie bleibt nicht folgelos. Und die Folge wird hier aufgezeigt. Das heißt, wenn du diese Liebe verstehst, dann hat es Folgen, die nicht mehr Voraussetzung sind. Du musst deinen Bruder lieben, damit Gott dich liebt. Weil Gott dich liebt und dieses Verständnis der Liebe Gottes, was ist der Kern des Menschen, das er wirklich liebt? Was liebt Gott an den Menschen? Er liebt das Sein, dass sie da sind. Das reicht. Er hat geschaffen, damit er ihnen geben kann, damit er seine Liebe ihnen geben kann, aber nicht damit sie Bedingungen erfüllen, dass er sie liebt. Und dieses Denken, das sitzt seit Eva in uns. Gott will was von uns. Das ist unser Denken, das mit der Tiefe hin. Gott will irgendwas von uns. Es kann nicht sein, dass er bedingungslos liebt. Dann wären wir ja völlig aus dem Spiel genommen. Dann wäre ja seine Liebe tatsächlich unbedingt im doppelten Sinne. Gott kann nicht anders wie Liebe, weil er Liebe ist. Und er liebt unbedingt, er braucht keine Bedingung dafür, dass er liebt. Braucht er nicht. Und das ist so schwer. Ich habe das bei Eva aufgezeigt. Die ersten Worte, die Eva sagt, ist, ich habe etwas, das ich bringen kann. Also ich habe einen Sohn gezeugt, das kommt aus mir, das ist das und das bringe ich jetzt Gott. Ich bin der Grund für den Erlöser. Es war ja dann der Erlöser, der dann der Schlange den Kopf zertritt. Aber dieses Ich habe ist das große Problem von uns Menschen. Dass wir denken, dass wir etwas haben, das wir bringen könnten. Jetzt wissen wir ja, dass Gott die Quelle ist. Und ich bringe das Beispiel gern. Wer hat schon mal aus der Quelle Wasser geholt? Also ich habe das schon und das ist eigentlich auch wunderbar, schön erfrischend, richtig gut. Beim letzten Kanister habe ich gedacht, ups, da leere ich das doch gerade wieder zurück, nicht, dass die Quelle nichts mehr hat. Wer hat das schon mal gemacht? Warum nicht? Was denken wir über Gott? Von wem haben wir alles? Das sage mir, das bete mir. Herr, du hast uns alles gegeben. Alles, was wir sind, das haben wir von dir. Das sage mir, aber unser Denken, unser Fühlen, unsere Grundüberzeugung, ich muss dir was bringen. Der, von dem wir alles haben, dem müssen wir was bringen, damit er uns dann wieder was gibt. So ist es ungefähr mit dem Wasser in die Quelle zurückleeren. Das macht niemand. Was wir machen können, ist Durchlauf sein. Das heißt, wenn wir die Liebe Gottes verstehen, und wenn wir verstehen, so sind wir geliebt, dann können wir diese Liebe weitergeben, aber nicht zurückgeben an Gott in dem Sinn, sondern weitergeben an wen? An die Brüder. Und jetzt haben wir den Schluss, jetzt ist es zusammen. Das heißt, die Liebe Gottes in dem Maße verstanden, führt dazu, dass wir jetzt unsere Brüder genau auf der Basis lieben. Welche Bedingung muss der Bruder erfüllen, dass man ihn liebt?
Der muss sich anstrengen.
Aber sowas von.
Da muss man liegen.
Umsonst ist nichts, das wissen wir, das ist der Tod. Ja. Genau um das geht's. Wenn Jesus sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben, wie? Uns selbst. Okay, was lieben wir an uns? Da kommen wir zum Sein. Wenn Jesus sagt, wir sollen unsere Feinde lieben, was sollen wir denn an die Feinde lieben? Dass sie uns misshandelt? Dass sie uns schädigt? Dass sie Geliebte von Gott sind, aber was liebt Gott an ihnen? Ihr Handeln. Aber was liebt er? Das Sein, um das geht's. Er sagt, das Sein soll er mir lieben, dass sie Mensch sind. Und wenn du das verstehst, kannst du plötzlich die Taten drinnen und kannst sie beim Namen nennen, weil sie nicht mehr mit der Person an sich verbunden sind. Sondern das Sein ist liebenswert, aber nicht ihr Handeln. Und wir denken oft, ja, das Handeln müsste man jetzt so akzeptieren, auch über uns ergehen lassen. Ja, wenn es nicht anders geht, schon. Aber wir können das ganz anders bewerten und beurteilen. Es geht nicht um den Wert des Menschen, um sein Sein, sondern um sein Handeln. Und das ist zu verurteilen. Und das verurteilt Gott. Aber er liebt den Menschen. Und das liebt er an uns. Er liebt nicht das, was wir tun. Und er kennt unser Herz. Da kommen wir nachher vielleicht noch drauf. Es reicht, aber er liebt uns. Und weil er uns liebt, geht's ihm um uns. Und er möchte uns in unserem Handeln verändern, aber zuerst, dass wir verstehen, dass er uns liebt, bedingungslos. Und das hat Folgen. Da folgt was draußen, das ist die Bruderliebe. Dann schauen wir nicht mehr nach dem, wie sich der Bruder verhält, sondern wir lieben ihn, weil er Bruder ist. Und nicht, weil er sich wie ein Bruder verhält. Es ist zwar schön, wenn er das macht, aber das ist nicht die Basis für unsere Liebe. Und auf der Basis, wir haben erkannt die Liebe Gottes, weil er etwas getan hat, das wir nie und nimmer verdient hätten. In keinster Weise, aber weil er uns liebt als Mensch, war er bereit, es zu machen. Und das sollen wir jetzt gleich mit unseren Brüdern leben. Und dann bringt er da auch ein schönes Beispiel. Wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Das heißt, wenn du diese Liebe verstanden hast, dann hat es Auswirkungen. Wenn aber die Auswirkungen nicht da sind, ja, was ist dann mit der Liebe Gottes in dir? Was ist mit deinem Verständnis für die Liebe Gottes? Die sollte nach außen sichtbar werden. Und jetzt sagt er, meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Lasst uns nicht mit Worten lieben, ist klar, also nicht nur Rede und Sage, noch mit der Zunge. Wo ist der Unterschied zwischen den Worten und der Zunge? Also ist das jetzt nur eine Verstärkung oder einfach ein Doppelbegriff, den man nennt? Oder gibt's hier tatsächlich einen tieferen Sinn? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge. Also weder das eine noch das andere. Wo liegt der Unterschied zwischen den Worten und der Zunge? Man findet die Lösung, wenn man weiterliest, sondern in Tat und Wahrheit. Was ist die Zunge? Jakobus 3, genau. Ein unruhiges Übel voll tödlichen Gifts, genau. Voll tödlichen Gifts. Aus ihr quillt Böses und Gutes, Süßes und Saures, die Quelle. Man kennt es in Jakobus. Das heißt, Gut und Böse, Bitter und Sauer kommt aus ihr hervor. Und das heißt, woher kommen unsere Worte? Aus unseren Gedanken, aus unserem Innersten. Und wer drückt diese Worte aus? Die Zunge. Genau, die Zunge ist nur Mittel zu dem, was in uns ist. Und hier geht's drum, dass die Worte, die wir reden, von unserem Innersten her rein und geläutert sind. Das heißt, mit der Zunge, du kannst auch falsch reden, kannst freundlich tun, also freundliche Worte sagen, aber die Zunge sagt nur etwas, was aber nicht in dir ist. Und jetzt sehen wir das, sondern wir sollen lieben wie in Tat und Wahrheit. Tat und Wahrheit? Wie macht ihr das? In Tat und Wahrheit liebe, weil das sollen wir ja. Wie geht es? Genau. Die Taten sollen mit dem übereinstimmen, was in uns ist. Was haben die Pharisäer gemacht? Was haben sie noch außer vorgegeben? Lange Gebete, die Quaschen, die Gebetsketten, also alles nach außen, die Witwen besucht, all das nach außen gemacht. Was war in ihrem Herzen? Neid, Gier, Rache, all diese Dinge, das war nicht Wahrheit, die Taten, die sie gemacht sind, sondern das waren Taten, die sie nach außen vollbrachten, um etwas zu bekommen. Das war nicht Wahrheit, ich mache das um dessen Willen. Sehr schön beim Samariter oder bei dem barmherzigen Samariter zu sehen, die gehen vorbei und hier kommt das, was im Herzen ist, raus, sie lassen den liegen. Den, der überfallen wurde. Da waren dann, die gehen auf die andere Straßenseite und die waren ganz wichtig, sind jetzt noch in der Tempel, aber egal was. Hätte sie jemand beobachtet, wären sie vielleicht hingegangen. Weil das ja das Gebot gewesen wäre. Aber sie sind nicht hingegangen, weil es niemand gesehen hat. Und so ist das die Tat und die Wahrheit, es soll das sein, was wir nach außen leben, was von innen herkommt. Und das ist das, was von innen her verändert sein soll. Das heißt, die Tat soll nur Folge dessen sein und nicht damit wir besser gesehen werden, sondern das ist eine Folge von dem, dass es uns in Jesus besser geht. Und Tat und Wahrheit und so auch die Zunge, das ist das Organ, das für beide Seiten sprechen kann. Sie kann die Wahrheit sprechen, die Lüge sprechen und die Zunge. Das heißt auch mit der Zunge, mit unserem Innersten denken, dass die Worte mit dem, was wir wirklich sagen, übereinstimmt. Also nicht nur mit Worten, sondern dass das auch unsere wirkliche Haltung ist. Und das geht's ja. Und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Das heißt, jetzt geht's drum, wir können mal erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Das Herz, habe ich schon mal eine Predigt drüber gehalten, was ist das Herz des Menschen? Das Herz ist die Grundemotion. Das heißt, es ist nachgewiesen, dass das Herz wie ein Gedächtnis, wie ein Gehirn arbeitet, aber auf einer anderen Ebene wie unsere kognitive Weise, sondern hier geht es darum, dass es über die Grundüberzeugung geht, die immer stärker ist als alles, was ich weiß. Ich bringe gern das Beispiel mit dem Nein sagen. Jeder weiß, dass er Nein sagen darf. Das ist klar, das ist verstanden. Warum fällt es vielen Menschen so schwer, Nein zu sagen? Warum kriegen sie es nicht hin, obwohl sie kognitiv wissen, sie dürfen das, das ist ja gutes Recht. Warum schaffen es so viele nicht? Weil eine Grundüberzeugung da ist, etwas in ihrem Herzen, das es verhindert, Nein zu sagen. Das geht nicht, die kriegen es nicht hin. Weil sie etwas in sich haben, das Ja sagen muss. Und jetzt kann ich noch so viel sagen, aber du darfst Nein sagen, dann sagt er, ja, das weiß ich. Und dann kommt die Frage, du, könntest du mir morgen beim Umzug helfen? Und eigentlich will er Nein sagen, aber er kriegt's nicht hin, er hilft. weil etwas in uns ist, und das ist das Herz. Und das Herz, obwohl wir nach außen etwas sagen, kann unser Herz uns trotzdem verurteilen. Können wir trotzdem in Unruhe kommen innerhalb von uns, obwohl nach außen alles richtig scheint, kann unser Herz uns trotzdem verurteilen. Und wir können da aber unser Herz stillen. Aber wie? Dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Welcher Trost ist das? Können wir so unser Herz stillen? Ja. Was macht unser Herz ruhig, dass Gott alles weiß? Ist das nicht eher noch ein Problem? Gott weiß alles, also ich habe eher ein Problem mit der Verurteilung. Und jetzt weiß Gott das, also er weiß ja noch mehr als das, dass ich mich gerade selber verurteile. Was macht uns ruhig? Um das geht's. Auf was schaue ich, wenn ich auf Gott schaue, der alles weiß? Und jetzt geht's um die Gerechtigkeit. Wer spricht die Gerechtigkeit zu? Unser Herz, das uns verurteilt, oder Gott, der die Gerechtigkeit gibt? Die kommt von Gott. Ah. Und wenn die Gerechtigkeit von Gott kommt, dann kann mein Herz still werden. Weil ich mich auf etwas verlasse, das außerhalb von mir liegt. Mein Herz verurteilt mich zwar und sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich weiß, warum ist denn Jesus gestorben? Warum hat er sein Leben gegeben? Weil ich so ein toller Hecht bin? Weil genau das mein Problem ist, weil ich mich selber verurteile, weil ich nicht genau weiß, wie es um mich steht, aber Gott weiß es und er hat das Problem gelöst. Er weiß es und dem kann ich vertrauen. Ich sage, die Gerechtigkeit ist stärker. Und was ist die Gerechtigkeit? Dass ich dich nicht mehr sehe, Jesus, dass du beim Vater bist und dort die Gerechtigkeit erwirkt hast. Das macht ruhig. Und weil Gott alles weiß, starb Jesus. Und dem kann ich vertrauen, das macht das Herz still. Dann kommt ein Vertrauen, eine Ruhe ins Herz, mit dem kann man das Herz stillen. Genau für das, dass ich's nicht weiß, dass ich mich gerade selber verurteile. Die Verurteilung war am Kreuz. Die Gerechtigkeit hast du mir zugesprochen. Nicht, weil mein Herz das jetzt so empfindet. Es ist schön, wenn es so ist. Aber das ist nicht Entscheidende. Die Gerechtigkeit kommt von dir. Und auch wenn ich sie im Moment nicht verstehe und mich selber verurteile für das, was ich gerade mache, dass ich gar nicht klarkomme mit mir. Du weißt es und genau für das bist du gestorben. Und das geht's. Und dann wird was ruhig. Dann stillt das Herz. Dann wird es ruhig. Dann kommt es wieder zur Ruhe in Gott. In ihm. Bis hierher, dass wir mit diesem in die Ruhe gehen aufhören können. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mit hineinnehmen in dieses, was Gott liebt und vor allem, was unser Herz dann auch stillt, die Gerechtigkeit vor Gott. Dass die von Gott kommt und nicht aus uns und dass unser Herz nicht der entscheidende Maßstab ist für die Gerechtigkeit Gottes. Nicht das, was wir denken, ist entscheidend, aber das, was Gott denkt und was er weiß, ist entscheidend für unser Leben. Ich möchte nur beten.